Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Im Studio für Sie Tobias Oehlmeier. Hallo, guten Tag. In Hamburg wird heute fieberhaft gezählt. Ein amtliches Endergebnis der Bürgerschaftswahl gibt es bis jetzt noch nicht. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Überraschung. In Hannover hat sich die Landesregierung am Vormittag erklärt zur Behandlung eines mutmaßlichen Clan-Mitglieds aus Montenegro an der Medizinischen Hochschule. Und in Köln läuft der Rosenmontagszug, der größte seiner Art in Deutschland. Die politischen Entwicklungen im In- und Ausland und der Anschlag von Hanau dürften den Wagenbauern da einige schlaflose Nächte bereitet haben. Seit heute Morgen um 8 Uhr liegen die Stimmzettel wieder auf den Tischen in Hamburg. Dass es eine zweite Auszählung geben würde, das war schon vorher klar. Das Hamburger Wahlprozedere ist etwas kompliziert. Gestern Abend waren nur die Landesstimmzettel nach einem vereinfachten Verfahren erfasst worden. Heute sind auch die Kreislisten dran. Da könnte es noch Veränderungen geben. Und vor allem eine Partei dürfte zittern um den Einzug in die Bürgerschaft, die FDP. Axel Schröder, unser Landeskorrespondent in Hamburg. Inzwischen ist eine Panne bei der Auszählung eingeräumt worden. Was ist da passiert?
Ja, was genau schiefgelaufen ist, das habe ich vorhin den Landeswahlleiter gefragt. Der konnte mir es auch nicht genau sagen, aber er hat nochmal darauf verwiesen. Es gibt über 1000 Wahllokale in Hamburg und natürlich passieren da auch profane Fehler. Da werden Wahlzettel auf den falschen Stapel gelegt oder die Auswertungsbögen dann falsch ausgefüllt. Man kann ja zumindest sagen, gut, dass es schnell aufgefallen ist, dass die FDP im Wahllokal 43202 in Langenhorn mit über 20% da registriert wurde und die Grünen nur bei ungefähr 5%, ausgerechnet der Wahlkreis von Spitzenkandidatin Katharina Fegebank von den Grünen ist das. Und da hat irgendjemand gesagt, hier kann was nicht stimmen.
In absoluten Zahlen, um wie viele Stimmen geht es da?
Naja, am Ende muss die FDP darum bangen, in die Bürgerschaft einzuziehen, wenn sie jetzt bei dieser Nachzählung 122 Stimmen verlieren würde, dann wäre sie raus.
Nun sprechen wir hier immer noch nur von den Landeslisten. Könnten die Kreislisten das Blatt wieder zugunsten der FDP wenden?
Nee, davon ist nicht auszugehen, denn die Kreislisten, die bestimmen letztendlich nur, welche Person dann von den Landeslisten in die Bürgerschaft einzieht. Aber der prozentuale Anteil, zum Beispiel der FDP, dann an den Gesamtstimmen, der bleibt ja gleich. Also insofern hat das keinerlei Einfluss.
So oder so, die FDP ist einer der Verlierer bei dieser Bürgerschaftswahl. Der andere ist die CDU, nur gut 11% nach aktuellem Stand. Ein Debakel, auch wenn die Union in Hamburg traditionell ja einen schweren Stand hat. Wird das Konsequenzen geben?
Ich hatte vorhin die Möglichkeit, mit Roland Heinze zu sprechen, der auf dem Weg war nach Berlin. Roland Heinze ist hier der CDU-Landeschef und man merkt ihm das an, die gedrückte Stimmung. Aber zu den Konsequenzen gefragt, sagt er, das wird jetzt im CDU-Präsidium besprochen und dann wird eine Entscheidung getroffen. Aber man hat ja nicht umsonst eigentlich jemanden hier als Spitzenkandidaten hergeholt, der im Bundestag sitzt, der sozusagen da seinen sicheren Sitz hat, Markus Weinberg und Heinze selbst und auch der Fraktionschef André Trepol, die haben beide zurückgezuckt, als es darum ging, diesen Spitzenkandidatenposten zu besetzen. Also am Ende kann es auch sein, dass alles so bleibt, wie es ist.
Nun berufen sich die Verlierer dieser Wahl bei ihrer Ursachenforschung vor allem auf externe Faktoren, nämlich hauptsächlich auf Thüringen. Die Gewinner auf der anderen Seite, die SPD, die sagt, es zähle nur die Stadt Hamburg, nicht das politische Drumherum im Bund und in den anderen Ländern. Was macht die Situation in Hamburg so einzigartig, dass die SPD da sogar gegen den allgemeinen Trend gewählt wird?
Naja, also bei allen externen Faktoren könnte man ja auch auf die Idee kommen, vielleicht macht die SPD hier ja auch eine gute Politik zusammen mit den Grünen. Und der rot-grüne Senat hier tatsächlich einiges vorzuweisen. Es werden also tatsächlich jedes Jahr 10.000 Wohnungen gebaut. Die SPD hier in Hamburg ist eine sehr wirtschaftsfreundliche SPD. Es gibt über 1 Million sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, das ist ein Rekordwert. Die SPD sagt, das sind alles gut bezahlte Arbeitsplätze. Da, wenn man mit dem DGB spricht, sieht der das etwas anders. Da ist noch Luft nach oben. Aber hier wurden die Studiengebühren abgeschafft, die Kita-Gebühren. Die Integration von Geflüchteten in Arbeit, die funktioniert hier in Hamburg recht gut. Gleichzeitig sinkt die Kriminalitätsrate. Und Hamburg ist ein Stadtstaat, also ein überschaubarer Raum, der sich politisch, glaube ich, besser gestalten lässt als zum Beispiel den Flächenstaat, wo man tatsächlich dann auf ein Stadt-Land-Gefälle Rücksicht nehmen muss. Das ist hier in Hamburg anders. Da hat man, glaube ich, kürzere Wege und kann hier mehr politisch umsetzen als in einem großen Bundesland.
Bisher regiert in Hamburg, ja, Sie haben es gesagt, eine Koalition aus Rot und Grün. Das dürfte auch so bleiben. Aber erschwert denn der Zugewinn beim Juniorpartner, bei den Grünen, auf rund ein Viertel der Stimme in die Koalitionsverhandlungen, weil man jetzt doch viel härter verhandeln kann, weil die Ansprüche gestiegen sind?
Naja, die Grünen wollen natürlich mehr. Im Moment ist die Ressortverteilung, sind die Senatorenposten in einem Verhältnis 7-3 aufgeteilt. Und fordern die Grünen natürlich mehr. Die wollen ein Ressort mehr. Und da wurde schon vor der Wahl spekuliert, das könnte das Verkehrsressort sein, damit da diese Verkehrswende umgesetzt werden kann. Das muss man aber abwarten.
Für wann rechnen Sie mit einer Einigung, mit einer neuen Regierung?
Na, vor 5 Jahren, haben wir zum gleichen Zeitpunkt gewählt. Der Koalitionsvertrag stand dann Mitte April. Nun kennt man sich schon eine Weile. Vielleicht geht's auch ein bisschen schneller.
Hamburg hat gewählt und wir sind gespannt auf die endgültigen Ergebnisse. Vielen Dank, Axel Schröder, live aus dem Studio Hamburg. Ein mutmaßlicher Mafiaboss, ein Clanmitglied aus Montenegro, hält Niedersachsen in Atem. Zum Hintergrund, der Mann hatte sich Anfang Februar mit Schussverletzungen zur Behandlung in die Medizinische Hochschule Hannover fliegen lassen. Inzwischen ist er wieder weg. Inzwischen wohl in Istanbul, auch weil das Innenministerium seine Ausweisung beschlossen hatte. Aber auch wenn er weg ist, der Aufenthalt hat hohe Wellen geschlagen. Heute hat sich die Landesregierung vor dem Innenausschuss erklärt, hat Stellung genommen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ein mutmaßlicher Schwerkrimineller behandelt wurde. Werner Nording, Sie waren in Hannover dabei. Was haben Sie erfahren?
In der Landesregierung ist große Aufregung wegen dieser sogenannten Affäre, die hier in Hannover die Politiker sehr in Unruhe hält. Vertreter von Justizministerium, Wissenschaftsministerium und Innenministerium mussten sich heute im Landtag äußern. Und zwar hat es einige Erklärungen gegeben, aber es gab auch viele Punkte, die in der nicht öffentlichen Sitzung behandelt wurden, über die die Öffentlichkeit nicht informiert wurde.
Hat denn irgendwann Gefahr bestanden für das Klinikpersonal oder andere Patienten?
Darüber haben wir bislang nichts erfahren. Klar ist, dass der 35-jährige Igor K. ein hochrangiges Mitglied der Mafia sein soll. Er war in der Medizinischen Hochschule Hannover operiert worden, weil sie die beste eben ist in ganz Europa. Er war hier operiert worden, weil er viele Schüsse abbekommen hatte bei einem Schusswechsel, weil die Polizei befürchtete, dass der Mann auch in Hannover bedroht werden könnte, wurde die Medizinische Hochschule systematisch abgesperrt, Zufahrten wurden gesperrt, ein riesiges Polizeiaufgebot war nötig, um auch die Beschäftigten und andere Patienten der Medizinischen Hochschule zu schützen.
Sie sagen, klar ist, dass er ein hochrangiges Mafia-Mitglied sein soll. Woher weiß man das dann?
Die Polizei, vor allem das Innenministerium, hat, nachdem sie denn Bescheid wusste über diesen Fall, über Igor K., Erkundigungen eingezogen. Und mittlerweile wird unter der Hand auch bestätigt, dass es sich um ein Mitglied der organisierten Kriminalität handeln soll. Über Personenangaben macht die Polizei in der Regel keine Angaben. Aber nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen, dass es sich hier um die organisierte Kriminalität handelt, die hier in Hannover eine Rolle spielt.
Die MHH steht deswegen in der Kritik. Aber hätte sie den Patienten denn überhaupt ablehnen können mit dem Verweis auf seine, wir müssen immer noch sagen, mutmaßlichen Machenschaften?
Am Anfang wohl nicht, weil Igor K. galt da als unbescholtener Patient, als Bürger, der aus Montenegro nach Deutschland kam und ein Recht hat, wie jeder andere Bürger auch, behandelt zu werden. Erst als klar wurde, dass es sich doch nicht um einen ganz normalen Bürger handelte, als sich Landeskriminalamt und andere Bundeskriminalamt und andere Behörden einschalteten, hatte das Innenministerium Alarm gegeben. Erst dann wurde Polizeischutz gegeben und es gab dann da schließlich auch eine Ausweisung, die darauf begründet ist, dass Igor K. hier nicht erwünscht ist, weil es zu einer öffentlichen Gefährdung führen könnte.
Die Klinikrechnung, die hat der Mann wohl privat bezahlt, aber er musste beschützt werden mit einem großen Polizeiaufgebot und auch die Klinik musste beschützt werden. Wissen Sie, wie hoch die Kosten für den Polizeieinsatz waren?
Ja, dazu hat der niedersächsische Landespolizeipräsident Axel Brockmann heute klare Aussagen gemacht.
Die Polizeidirektion Hannover hat eine überschlägige Berechnung vorgenommen, was auch die Polizeikosten insgesamt angeht, ohne dass wir jetzt im Detail schon auch die einzelnen Besoldungsgruppen hier bewertet haben. Aber die Einschätzung der Polizeidirektion Hannover beläuft sich darauf, dass die Gesamtkosten für den Bereich Personal etwa bei 900.000 Euro gelegen haben.
Also eine schöne Stange Geld.
Wird man sich denn nun an der Klinik oder eben an Igor K. schadlos halten? Wird sich den Einsatz bezahlen lassen? Gibt es dafür eine Rechtsgrundlage?
Dafür gab es heute noch keine endgültigen Aussagen. Es sieht alles danach aus, dass der Steuerzahler für diese 900.000 Euro aufkommen muss. Das ist zumindest der derzeitige Stand in Hannover.
Und gibt es irgendwelche Konsequenzen für die Zukunft, damit sowas nicht mehr passiert?
Der niedersächsische Wissenschaftsminister hat heute den Klinikleiter entlassen. Andreas Tecklenburg muss sofort sein Amt ruhen lassen. Er wird für diese Informationspanne, die hier offensichtlich passiert ist, verantwortlich gemacht. Das Ministerium hat erst Tage, nachdem Igor K. hier behandelt wurde, von der ganzen Geschichte überhaupt erst erfahren, von der Polizei letztlich erfahren, nicht von der Klinikleitung, die ein Landesbetrieb ist und sofort den Minister hätte informieren können. Deswegen hat es hier Konsequenzen gegeben. Und außerdem hat der Minister gefordert, dass die Klinik, die medizinische Hochschule, sich weiter in einen Verbund einbringt, wo auch über ausländische Patienten informiert wird.
In Niedersachsen hat die Landesregierung heute den Innenausschuss informiert über die Behandlung und die Ausreise eines mutmaßlichen Clan-Mitglieds aus Montenegro in der Medizinischen Hochschule Hannover. Danke für die Informationen, Werner Nording. Sie sind für viele Karnevalisten am Rhein der Höhepunkt der Session, die Rosenmontagszüge. Der größte und wohl bekannteste läuft gerade durch Köln. Immerhin, er läuft, denn gestern mussten im Westen viele kleinere Züge abgesagt werden, wegen eines Sturmes. Heute ist weitgehende Flaute, aber dafür regnet es immer wieder. Moritz Köpper ist für uns live dabei in Köln. Tut das Wetter der Stimmung einen Abbruch?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Momentan gibt es, jetzt gerade läuft er wieder los, nämlich gerade stand der Zug. Es ist ja immer wieder so, bei dieser Größe, 12.000 Teilnehmer sind es auf 7 Kilometern, da gibt es immer mal wieder Pausen, da müssen die Pferde stehen, aber jetzt gleich kommt eine Kutsche hier in Grün und Gelb an uns vorbei. Und das Wetter spielt mittlerweile dann doch eigentlich ganz gut mit. Heute Morgen hat es ein wenig genieselt, dann auch mal stärker geregnet. Doch mittlerweile sind die Regenschirme, die dann benutzt wurden, umgedreht worden. Man hat es gerade auch gehört, da sollen jetzt die Kamelle reinfliegen. Nämlich die fliegen hier massig. Mädels und Jungs wie ja, John wurden ordentlich fündig.
Schokolade, Süßigkeiten, Gummibärchen, Brezeln, Blumen. Schokolade wird, glaube ich, am meisten geschmissen. Unten haben wir ganz viel Schokolade.
Naja, und ich stehe hier gerade auch noch, nämlich vor mir, vor dieser Tribüne, da sammelt sich ganz viel von diesen Kamellen.
Herr Küpper, der Rosenmontagszug ist immer auch politisch. Die Wagenbauer nehmen sich da gerne aktuelle Ereignisse vor, persiflieren, sie parodieren. Was sind denn diesmal die bestimmenden Themen?
Naja, los ging das Ganze mit dem großen Thema, über das Deutschland momentan diskutiert. Und das ist Hanau. Und das Ganze soll auch nicht parodiert oder persifliert werden, sondern hier geht es schlicht und ergreifend um Anteilnahme und Solidarität. Es war ein Dom, der mit gebeugten Spitzen, großen Tränen und einem Herz vor der Brust uns hetzt. Schlägt für Hanau, unser Herz schlägt für Hanau, angelehnt an das diesjährige Sessionsmotto, unser Herz schlägt im Fädel, also unser Herz schlägt im Fädel. Da wollten die Karnevalisten ausdrücken, dass ihnen das wichtig ist, dass man da Anteile nimmt, und das kam hier am Zugrand auch gut an.
Wenn schon, dann voran, würde ich auch sagen, ne? Das ist schon richtig.
Ich war erstaunt, wie schnell Sachen doch noch umgesetzt werden können, also wie aktuell der Zug jedes Jahr doch ist.
Ja, man sollte es auf jeden Fall nicht vergessen, ne, so schnell. Ist ja heutzutage, geht ja schnell, dass es aus dem Sinn ist, ne, nach ein paar Tagen.
Also wir haben es schon gesehen und haben auch drüber gesprochen.
Ja, ganz wichtig, ja, ja. Ich habe auch gehört, dass auch in Düsseldorf, in Bonn, überall haben sie einen extra Wagen noch reingenommen wegen Hanau. Ganz wichtig, da mal ein Zeichen zu setzen nochmal, ne. Anteilnahme zu zeigen auch.
Ja. Ich denke, man sollte es nicht vergessen, und irgendwie gehört es dann auch dazu.
Naja, und so ist das ja immer bei solchen Ereignissen. Man überlegt, lässt man den Karneval stattfinden. Die Kölner Oberbürgermeisterin hat am Freitag alle Termine beispielsweise abgesagt, hat an einer Demo gegen rechts teilgenommen. Aber hier beim Rosenmontagszug, da hat man sich für ein trotziges Alarv entschieden.
Gibt es denn ansonsten politische Botschaften, die aus Köln in die Welt gesandt werden?
Naja, natürlich, der Düsseldorfer Zug, der gilt ja allgemein immer als politischer, als bissiger letztendlich. Und das, da ist in diesem Jahr auch vieles Thema, die AfD natürlich. Da gibt es ein Sackrennen, Sackhüpfen zwischen den CDU-Spitzenkandidaten, den vier Männern, die aus Nordrhein-Westfalen sich da bewerben. Aber auch hier in Köln hat man sich in diesem Jahr dann doch etwas politischer gegeben. Erstmals hat man hier die AfD thematisiert. Sie haben es ja eingangs gesagt, der Kölner Rosenmontagszug, der gilt als der größte in der Republik. Und bisher haben die Karnevalisten, hat das Festkomitee entschieden, diese große Bühne der AfD nicht geben zu wollen, sie nicht räumen zu wollen. Aber jetzt hat man gesagt, jetzt kommt man darum nicht mehr zurück. Jetzt muss man Haltung zeigen, Stellung beziehen. Und so fährt hier ein Wagen nach den Thüringer Ereignissen, der Björn Höcke dort zeigt, auf einem Dackel reitend. Thomas Kemmerich, der Kurzzeitministerpräsident, sitzt auch auf diesem Dackel zusammen mit Herrn Gauland. Und dieser Dackel rennt Hass und Hetzchenwürstchen hinterher. Also insofern, die AfD ist hier Thema. Aber es gibt natürlich auch noch sozusagen die klassischen politischen Themen. Annegret Kamm-Karrenbauer fährt hier auch übrigens durch den Zug. Als Kölner Dreigestirn, weibliches Kölner Dreigestirn mit Ursula von der Leyen und Angela Merkel. Allerdings hat man kurzzeitig überlegt, ob man das überhaupt noch machen kann, nachdem sie ja jetzt ihren Rücktritt angekündigt hat. Doch stattdessen steht sie jetzt in Fettnäpfchen, und das passt vielleicht ja auch.
Mehrere hunderttausend Menschen auf engstem Raum, nicht nur am Rande des Rosenmontagszuges, sondern oft auch im Anschluss dann noch in den Kneipen. Sie haben mit den Menschen gesprochen. Ist das Coronavirus eigentlich ein Thema?
Also hier rund um den Beginn des Kölner Rosenmontagszugs ist mir das nicht begegnet. Im Düsseldorfer Rosenmontagszug, da habe ich einen Wagen gesehen, in dem das Coronavirus thematisiert wird. Allerdings geht hier, glaube ich, angesichts, ich sagte es ja zu Beginn, gab es dann doch deutliche Regenschauer, nasse Füße. Ich glaube, da hat man eher Sorge vor der ganz klassischen Erkältung oder der normalen Grippe, aber nicht vor dem Coronavirus. Insofern ist das bisher kein Thema, und man ist, wie gesagt, jetzt auch froh, dass es einfach trocken ist. Und hier geht der Zug übrigens auch schon langsam dem Ende entgegen. Ich denke mal, in einer knappen Stunde wird er dann hier durch sein, allerdings durch die restliche Kölner Innenstadt ja noch fahren.
Dann fangen Sie sich keinen Schnupfen und dafür umso mehr Kamellen. Vielen Dank, Moritz Köpper, live vom Rosenmontagszug in Köln. Und das war diese Ausgabe des Deutschlandjournals an diesem Rosenmontag. Gleich nach den Nachrichten hören Sie Campus und Karriere mit Thekla Jahn am Mikrofon. Ein Thema dann: Was brauchen Studierende für ein erfolgreiches Selbststudium? Ich bin Tobias Ullmeier. Danke fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Tag.